Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolzmann Marathon. Heute machen wir mal was ganz anderes. Regelmäßige Zuseher dieses Kanals merken das schon. Wir kreisen ja hier immer wieder um die Frage, was steht eigentlich hinter dieser neuen Linken, hinter dieser Wokeness, wie auch immer man das nennen will, was erklärt uns eigentlich unsere Zeit? Und so eine richtige Antwort haben wir noch nicht gefunden. Ich muss für mich persönlich sagen, das bisher größte Erweckungserlebnis oder die größte Antwort, die ich bisher finden konnte, habe ich gefunden in diesem ja ungefähr 150 Jahre alten Buch, in diesem Nietzsche-Buch zur Genealogie der Moral, was einfach unfassbar zeitgemäß mir erschien. Und dann redete ich mit Professor Wolz mal darüber. Und da wir hier sozusagen einen echten Kenner dieser Materie haben regelmäßig, dachten wir uns, das müssen wir eigentlich mal besprechen. Sie haben im Vorgespräch so schön gesagt, Nietzsche ist eigentlich der Schlüssel zum Jetzt, zum Heute. Und das probieren wir mal. Ich hoffe, es interessiert Sie auch, wenn es nicht den ganz tagesaktuellen Themen entspricht. Ich bin ein
Also ich bin sicher, dass das so ist, dass er der Schlüssel zu allem ist. Man sollte auch nicht erschrecken vor der Tatsache, dass er ein Philosoph ist, denn er war schon zu seiner Zeit ein außerordentlich ungewöhnlicher Typ und er hat damals schon extrem polarisiert, weil er die Schwäche seiner Zeit ins Herz getroffen hat und erstaunlicherweise ist das auch noch die Schwäche unserer Zeit. Also es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel auf der alleruntersten Ebene, wenn Sie so wollen, der Mentalität der Deutschen geändert, seit Nietzsche seine, ja, wie soll man das sagen, seine flammenden Texte, flammenden Reden gehalten
hat. Ja, da muss man nicht vielleicht sogar sagen, er hat das ja, glaube ich, selber auch mal geschrieben, dass ja eigentlich das noch einige Generationen dauern wird, bis er wirklich verstanden wird, dass eigentlich seine Texte auf die heutige Zeit noch viel mehr passen oder viel aktueller sind eigentlich als auf seine damalige Zeit.
Das stimmt auch. Also er meinte ja, man müsse mindestens noch 100 Jahre warten, ja, bis einer mal käme, der ihn verstehen würde. Das ist allerdings ein Tick oder Trick vieler deutscher Philosophen. Ähnliches hat man auch von Hegel ein paar Jahrzehnte früher schon gehört. Aber bei Nietzsche hat das einen wahren Kern und man kann nur daran erinnern, dass sein ja dann doch berühmtestes Werk, nämlich Also sprach Zarathustra, das in 4 Teilen veröffentlicht wurde, in seinen letzten Teilen so gut wie gar nicht mehr verkauft wurde. Also es hatte fast einen Nullverkauf. Ein Buch, das dann wenige Jahrzehnte später weltberühmt wurde. Und ähnlich ist es für die anderen Schriften von Nietzsche ja auch. Also er war, wenn man so will, in seinen jungen Jahren extrem erfolgreich. Er war ein Fan von Richard Wagner und mit der Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, sein Frühwerk, hat er wirklich enormen Erfolg gehabt. Aber gerade die Bücher, mit denen er den deutschen Geist und den europäischen Geist getroffen hat, die haben sich ursprünglich sehr, sehr schlecht verkauft. Und als sie dann berühmt wurden, bekamen sie einen schlechten Namen, weil sie Fans hatten, mit denen man nicht gemeint sein möchte, nämlich die Nazis. Ja. Also gerade die berühmte Aphorismensammlung Der Wille zur Macht, das war so eine Art Grundbuch auch der vieler Nazis. Und das allein hat, wenn man so will, ein Tabu über Nietzsche gelegt. Also man muss durch sehr viele Schichten hindurch sich arbeiten, um an seinen Text überhaupt ranzukommen. Also auch gerade durch Schichten von Vorurteilen hindurch.
Ja. Dann lassen Sie uns aber gleich mal beim Inhalt einsteigen, um das mal ein bisschen zu erklären, worum es da geht. In diesem Buch, sage ich mal, vielleicht der Kernpunkt oder was ja da eigentlich als Problem auch der europäischen ja, Kultur aufmacht, ist ja das asketische Ideal. Mhm. Das müssen wir vielleicht erstmal erklären, was er damit meint. Und dann wäre meine Frage eben, ist dieses asketische Ideal eigentlich im Kern auch das, woran unsere Zeit krankt?
Es hilft wirklich, wenn man sich kurz vergegenwärtigt, wie er das eingeführt hat. Jeder weiß, dass er der entschiedenste und fanatischste Kritiker des Christentums war. Viele wissen aber nicht, dass er ja ein Sohn eines protestantischen Pfarrhauses war und also beste und intimste Kenntnisse des Christentums hatte. Und für viele damals gelehrte Intellektuelle war die interessanteste Zeit, um die man sich historisch gekümmert hat, die des spätrömischen Reiches und des, wie soll man sagen, allmählich die Macht übernehmenden Christentums. Das klingt für viele jetzt rein historisch, aber das ist deshalb eine faszinierende Zeit, weil sie viele Parallelen mit unserer eigenen Gegenwart hat. Und was Nietzsche interessiert hat, war Folgendes. Und das ist wirklich auch heute spannend. Ihn hat interessiert die spätrömische Dekadenz, also dieses Stichwort ist ja vertraut. Also ich weiß, dass Guido Westerwelle nochmal unsere Zeit mit dieser spätrömischen Dekadenz verglichen hat. Nicht ohne Grund übrigens. Und dann aber den Gedanken, den Nietzsche gebracht hat. Nämlich hat gesagt, wie konnte in dieser fantastischen Zivilisation Roms plötzlich eine derart radikale Sekte wie die Christen plötzlich die Macht übernehmen. Und da kam er eben auf den Gedanken, die Römer in ihrer Dekadenz und in ihrer vollendeten Macht haben sich offenbar zu Tode gelangweilt. Und sie haben nach Stimulantien, nach Reizen gesucht. Was könnte ihr Leben noch lebendig machen? Sie hatten ja alles. Sie hatten die Macht, sie hatten den Reichtum. Was könnte dann einen Kitzel ins Leben bringen? Und Nietzsche These war eben, das war das asketische Ideal der Christen. Also die, man muss sich nur mal ein paar extreme Figuren dieses asketischen Ideals aus der Urzeit dieses Christentums vergegenwärtigen, sogenannte Wüstenheilige, nicht? Also da gab es Leute, die sich wochenlang auf Säulen mitten in der Wüste gestellt haben, um dort zu hungern und zu dürsten und so kontemplativ zu leben. Also kurzum, die Negation aller Lebenslust, könnte man sagen, als Reiz für das Leben selber. Und das hat natürlich viele Parallelen mit der Gegenwart. Also gerade das, was die Grünen uns anbieten, ist ja immer wieder genau das, nicht? Ein asketisches Lebensideal. Verzichte auf das, verzichte auf das. Verbote sind gut, Verzicht ist gut. Die Formen des genussvollen Lebens haben uns in den Abgrund getrieben. Also all diese Vorstellungen gab es damals schon im Zusammenhang mit den Frühformen des Christentums. Und wie gesagt, das Verblüffende war, das hat funktioniert. Also das heißt fasziniert. Also die Leute waren fasziniert, und das sind sie, glaube ich, auch heute noch, von solchen Askese-Angeboten. Lustverzicht, Triebverzicht, Verzicht auf die schönen Seiten des Lebens zugunsten übergeordneter Ideale und übergeordneter Werte. Und das war im Grunde der Kern des der Kritik am Christentum, dass Nietzsche nämlich gesagt hat, das Christentum hat die Leute fasziniert, indem sie abspenstig gemacht wurden vom diesseitigen Leben, also von den Freuden des Lebens hier, und sie verwiesen wurden auf ein jenseitiges Leben, wo dann die wahre Erfüllung kommt. Und das ist, wenn man so will, die eigentliche, wenn Sie so wollen, auch Leistung des Christentums, eine vollkommen neue Dimension ins Leben eingeführt zu haben, nämlich diese Jenseitigkeit oder das jenseitige Heil, das Seelenheil, die Eroberung und die Entdeckung der eigenen Seele, das, was früher Philosophen vorbehalten war. Berühmtes Wort von Nietzsche lautet auch, Christentum ist, wenn Sie so wollen, Platonismus fürs Volk. Also das, was Platon als philosophisches Angebot gemacht hat, hat das Christentum für ganz normale Leute angeboten, nämlich ein Heilsversprechen, das nichts mit dieser Welt zu tun hatte. Und das hat fasziniert, und es fasziniert bis zum heutigen Tag, nicht als christliches Heilsversprechen, sondern heute wird das eben in verweltlichter, säkularisierter Form angeboten, von verschiedenen Sekten, meistens aus der grünen Ecke. Aber dieser Grundgedanke, durch Askese einen Lebensreiz in eine langweilig gewordene Welt zu bringen, das ist eigentlich nach wie vor aktuell.
Ja, also ich finde eben, das fand ich eben so an die heutige Zeit erinnert, und zwar auch eigentlich unabhängig von dem jetzt politischen Grünen, finde ich, ist diese Askese-Sehnsucht total spürbar in unserer Gesellschaft. Also wir haben ja auch diesen riesigen Gesundheitswahn, diesen Fitness. Also es gibt immer wieder neue Wellen davon. Aber es ist ja doch ganz tief, auch obwohl wir das Christentum ja eigentlich hinter uns gelassen haben, immer noch so in einer merkwürdigen Form in unserem Grundgefühl, dass es irgendwie gut wäre, weniger zu essen, weniger zu, also in sozusagen der, in dieser asketischen Lebensform, dass daran etwas Gutes liegt. Es ist ja total tief verankert in uns. Und ich habe fast das Gefühl, die Grünen und so diese politischen Ideen können dieses Gefühl wahnsinnig bespielen eigentlich mit ihrer Ideologie.
Ja, das ist eben in der Tat so, dass wir sehr gut vorbereitet sind, wenn man so will, durch das Angebot, was die Grünen uns machen. Ja. Und es ist nicht so, dass die praktisch mit dem Askese-Gedanken uns überfallen hätten, sondern sie haben im Grunde appelliert an ein in uns tief sitzendes Gefühl, wenn man so will, ein Erbe des Christentums. Die meisten Leute sind heute atheistisch oder interessieren sich nicht richtig für religiöse Fragen, aber das hat ja nichts geändert an unserer Prägung durch eine 2000-jährige christliche Kultur. Und zu dieser Prägung gehört eben auch diese Vorstellung, Verzicht, ja, ich muss verzichten, ich muss, wenn man es will, bis hin zur Selbstgeißelung bereit sein zu asketischen oder zu, ja, Verzichtpraktiken, zu Bußritualen. All das ist, wenn man so will, säkularisiertes Christentum, ja, ohne dass noch irgendjemand das mit der Religion selbst verknüpfen würde. Aber das Rituelle daran ist extrem stark und das wird jetzt bedient von modernen Formen. Also Sie haben ja ein Beispiel gebracht, der Stern.
Ja.
Der ja nun nicht gerade besonders intellektuell ist, hat einmal eine sehr gute Titelgeschichte gebracht zu diesem Thema, nämlich Essen als Religion. Und das ist in der Tat der Fall, ja. Essen ist zu einer Religion geworden, die aber gar nicht als Religion erkennbar ist, aber die genau diese Askese, das asketische Ideal wunderbar repräsentiert.
Ja. Ich lese ja auch mal vor, ich habe mir ein paar Zitate rausgeschrieben. Das eben bedeutet das asketische Ideal, dass etwas fehlte, dass eine ungeheure Lücke den Menschen umstand. Er wusste sich selbst nicht zu rechtfertigen, zu erklären, zu bejahen. Er litt am Probleme seines Sinns. Er litt auch sonst. Er war in der Hauptsache ein krankhaftes Tier, aber nicht das Leiden selbst war sein Problem, sondern dass die Antwort fehlte für den Schrei der Frage, wozu leiden?
Richtig. Das ist natürlich auch eins der großen Grundmotive, das Nietzsche sehr, sehr gut gesehen hat, dass wir die Erben der Aufklärung sind. Und die Aufklärung besteht in einem immer weiteren Fortschreiten der Wissenschaften. Und die Wissenschaften haben einen Effekt, einen Kerneffekt, den der Soziologe Max Weber einmal auf den schönen poetischen Begriff Entzauberung der Welt gebracht hat. Und dieser Begriff der Entzauberung der Welt, der drückt das eigentlich sehr schön aus, was Nietzsche als Effekt des Prozesses der Aufklärung beschrieben hat. Nietzsche hatte dafür die Metapher, die Wüste wächst. Also es, wenn Sie so wollen, es ist immer weniger da, an das man sich klammern kann. Alles wird entzaubert, wird entlarvt, wird auf mechanistische, atomistische Grundbegriffe reduziert und die großen Zusammenhänge, metaphysische Zusammenhänge, religiöse Zusammenhänge, Sinnzusammenhänge werden von der Wissenschaft zerstört, sodass, und das ist das Tolle und Konsequente an Nietzsches Gedanke, sodass der beste und äußerste und modernste Ausdruck des asketischen Ideals der Wissenschaftler selbst ist. Mhm. Also die Wissenschaft, der Wissenschaftler ist stolz darauf und hat seine Lebenslust darin, alle Sinnzusammenhänge, die religiös und metaphysisch überliefert waren, zu zerstören.
Ja.
Ja, also zu sagen, das gibt es alles gar nicht, das sind alles Illusionen, das sind Projektionen, Wahnvorstellungen der Menschen früherer Jahrhunderte. All das haben wir, wenn man so will, auf materialistische Basis reduziert. All das ist Wahn. Wir befreien uns von diesem Wahn, das ist Aufklärung und das ist mein, als Wissenschaftler, mein asketisches Ideal.
Ja.
Also das ist das Konsequente und Faszinierende und auch das extrem Moderne an diesen Diagnosen von Nietzsche, dass er gesehen hat, da wo wir, wenn man es will, unseren avantgardistischen Stolz haben als moderne Europäer, nämlich in der wissenschaftlich-technischen Welt, hat sich gerade dieses asketische Ideal total verwirklicht. Ja? Also Entzauberung der Welt ist eine schöne Soziologenformel von Weber. Und man muss nur dagegen halten, was ein Freund und Kollege, könnte man fast sagen, von Max Weber in Heidelberg damals, die lebten da auch mehr oder minder 100 Meter voneinander entfernt, nämlich der berühmte Dichter Stefan George, damals gesagt hat zu diesem Thema, nämlich: Nur durch den Zauber bleibt das Leben wach. Also das ist genau der Punkt, um den es geht. Ja, also eigentlich braucht man den Zauber, aber die Wissenschaft der modernen Welt entzaubert die Welt, sodass dann dieses Sinnverlangen entsteht. Ja, also wo ist der Sinn des Lebens? Wo sind die großen Zusammenhänge? Wo sind die metaphysischen Werte? Und das war ja eben auch eine der großen Formeln dann von Nietzsche, zu sagen: Das, was unsere Zeit ausmacht, der Nihilismus, wie er das genannt hat, der besteht in der Entwertung der obersten Werte. Also es gibt einfach keine selbstverständlichen oberen Werte mehr, an denen wir uns alle orientieren könnten. Es fehlt überhaupt an Orientierungsmaßstäben. Und das ist das wesentliche Produkt der modernen Wissenschaft, auf die wir andererseits zu Recht völlig stolz sind.
Mhm. Und noch etwas erinnert aber sehr, finde ich, an die heutige Zeit. Das ist ja natürlich auch seine große Abrechnung mit der Mitleidsmoral. Mhm. Und dann insbesondere mit der Schuld. Also er schreibt auch, sie brachte alles Leiden unter die Perspektive der Schuld. Mhm. Und dieser sozusagen, diese Verbindung dann von dieses asketischen Ideals mit den, mit Schuld und Mitleid, das finde ich auch irgendwie sehr, sehr erinnernd an unsere Zeit, weil unsere Gesellschaft ja geradezu fixiert ist auf das Thema Schuld und auf das Thema Mitleid. Und das ist eigentlich ja auch die Wurzel dieser ganzen Wokeness, ist die absolute Übertreibung und das neue, immer weitere Finden von Mitleid für noch kleinere und neue Gruppen. Mhm. Und dass dieses Mitleid und dann auf der anderen Seite eben Schuldgefühl ja absolut politisch beherrschend eigentlich ist heute.
Und da sind wir in Deutschland wirklich führend. Also gewissermaßen die Avantgarde dieser Woken-Bewegung. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir mehr oder minder den greifbarsten Vorwand für diesen Schuldkult haben, nämlich uns in unserer eigenen Geschichte, die wir gar nicht loswerden wollen. Also das bemerkt ja offenbar mittlerweile jeder, dass der Kampf gegen Hitler von Jahr zu Jahr entschiedener wird. Ja, also der Widerstand gegen den Faschismus wird von Jahr zu Jahr schärfer, weil dieses Schuldbewusstsein immer mehr wächst. Das ist das Faszinierende an der ganzen Sache. Wenn man es mit Nietzsche analysiert, kommt man wieder sehr, sehr schnell auf Erbe des Christentums, denn das Christentum ist ja eine Schuldreligion. Ja. Man denke nur an den Begriff der Erbsünde und dann auch an die Angewiesenheit jedes Menschen auf die Erlösung von dieser Schuld durch Jesus Christus. Also das ist eine reine Schuldreligion. Ein Psychoanalytiker, und Freud war in vielen Dingen ein Schüler von Nietzsche. Ein Psychoanalytiker würde natürlich sagen, ja, das gehört, wenn man so will, zum inneren Seelenaufbau eines modernen Menschen, dass im Zentrum ein Schuldkomplex liegt. Und wir haben den eben aus historischen Gründen besonders extrem ausgeprägt und haben mittlerweile aus dem Schuldkult eine Art Identität geformt. Ja. Also nicht unsere deutsche Identität besteht in unserer Schuld. Und mit Nietzsche kann man da sehr, sehr schön sehen, dass das aus einer sehr klar zu entwickelnden Evolution der Moral zu verstehen ist. Nietzsche hat dafür das schlimmste aller und böseste aller Worte geprägt, Sklavenmoral. Ja. Also wir leben in einer Sklavenmoral im Gegensatz zu der Herrenmoral der Antike, bei der das Gute dasjenige ist, was kräftig ist, mächtig ist, schön ist, während wir uns an die umgekehrte Wertung gewöhnt haben, dass das Gute gerade das Schwache ist, das, was in der Minderheit ist und so, wie wir das auch kennen von der Wokeness, die im Grunde alle positiven Bewertungen für das Marginale, das Schwache, das Unterdrückte findet und nicht für die Macht. Also diese Umwertung der Werte, die ja wiederum auf das Christentum zurückgeht, der große Gegner von Nietzsche als großer Geist ist ja Paulus. Ja, also Paulus ist der eigentliche Gegner von Nietzsche. Und warum Paulus? Weil Paulus die antiken Werte, also diese Herrenmoral, auf den Kopf gestellt hat. Und Nietzsches eigenes Selbstverständnis war ja, ich, Nietzsche, muss genau das wieder rückgängig machen. Ja? Also ich muss gerade die christliche Moral wieder umdrehen. Und aus eben diesem Grund, weil wir durch diese Sklavenmoral oder Mitleidsmoral im Grunde unsere eigene Kultur zerstören. Ja. Und das beobachten wir heute eben sehr, sehr deutlich, nicht? Dass es kein Halten mehr gibt in der Ausbreitung und Ausweitung des Mitleids auf die ganze Welt, sodass wir als Deutsche vor allen Dingen zu einer Art Weltsozialamt geworden sind.
Ja, also was mich natürlich daran interessiert, ist so ein bisschen die Frage, also das ist ja immer die Frage nach der Ursache, nach der Wurzel, weil wir natürlich diese ganzen verschiedenen intellektuellen und politischen Erklärungen haben für diese Schuldmuster. Sei es jetzt der Holocaust, aber viel relevanter sind jetzt auch heutzutage neue Formen eben der Wokeness, des Postkolonialismus oder wie auch immer. Und die Frage, die sich aber damit ja so ein bisschen anschließt, ist, ob das nicht eigentlich alles relativ, bei Nietzsche darf man ja nicht oberflächlich sagen, aber sozusagen oberflächliche Tendenzen sind, die sich eigentlich nur draufsetzen auf dieses Grundbedürfnis sozusagen nach Schuld, was eigentlich in dieser nicht mehr christlichen Gesellschaft irgendwie da ist, was irgendwie in unserer Kultur uns bannt weiterhin, also die Suche und das Bedürfnis eigentlich seine Schuld wieder gut zu machen, dass dieses Gefühl sich eigentlich nur eine politische Erzählung sucht oder diese politische Erzählung sich einfach draufsetzen kann auf dieses ganz mächtige Gefühl eigentlich, was es in unserer Gesellschaft gibt.
Das sehe ich ganz genauso und das sehen im Grunde auch alle Gesellschaftsbetrachter, Soziologen seit vielen Jahrzehnten so. Man hat sich ja längst auch darauf geeinigt, dass man die Weltkulturen unterscheiden kann als nach dem Schema Schamkultur und Schuldkultur. Und wir sind natürlich im Westen eine reine Schuldkultur, im Gegensatz etwa zu den Asiaten. Die meisten asiatischen Länder sind Schamkulturen, was natürlich auch den Effekt hat, dass wir sehr viel Schamlosigkeit ertragen können, aber eben niemals, wie soll man sagen, ein freieres Verhältnis zu dem, was man uns vorwirft. Also wir lassen uns sehr leicht ködern durch Schuldvorwürfe. Ja. Das Schuldvorwürfe machen die westliche Welt sehr schnell machtlos. Man denke nur an Schuldvorwürfe wie Rassismus, Kolonialismus, natürlich auch Faschismus bei uns. All diese Vorwürfe bringen uns sofort in die Defensive und machen uns mehr oder minder wehrlos. Während wir auf der Seite der Scham relativ offen sind. Da ist alles Mögliche denkbar. Da sind wir ganz locker und unverschämt. Aber Schuld ist, wenn man so will, das Einfallstor in die westliche Kultur. Ja, das stimmt. Und das hat sicherlich mit unserer religiösen Tradition zu tun. Das wird nur dadurch eben nicht deutlich, dass die meisten Menschen keine Ahnung mehr haben von der Geschichte der Religion, die unsere eigene Kultur geprägt hat, eben die jüdisch-christliche.
Ja, ich habe hier nochmal was rausgeschrieben, auch das für dich, das klingt immer alles sehr aktuell, das sind natürlich auch sehr allgemeine Formulierungen. Also es geht ja dann immer um den Geist des Ressentiments und da schreibt er, dagegen stelle man sich den Feind vor, wie ihn der Mensch des Ressentiments konzipiert. Und hier gerade ist seine Tat seine Schöpfung, er hat den bösen Feind konzipiert, den Bösen, und zwar als Grundbegriff, von dem aus er sich als Nachbild und Gegenstück nun auch noch einen Guten ausdenkt, nämlich sich selbst.
Ja, besser kann man ja die Gegenwart nicht beschreiben. Nein, das ist wirklich genau die Diagnose unserer Zeit. Also damit haben wir es zu tun. Es gibt keine Diskussionsgegner mehr, es gibt auch keine Feinde mehr, die man anerkennen könnte, sondern es gibt nur noch diese Reaktion der moralisierenden Diabolisierung des Andersdenkenden. Und das ist genau das der Effekt dieser Sklavenmoral, die Nietzsche hier schildert. Und das bekommen wir heute außerordentlich massiv zu spüren. Ich glaube, das merkt jeder. Es gibt im Politischen, aber leider Gottes auch mittlerweile im Alltag oft, gar nicht mehr die Bereitschaft oder die Fähigkeit, Kontroversen auszutragen, weil eine Kontroverse ja immer voraussetzt, dass man den anderen überhaupt in irgendeiner Weise ernst nimmt. Aber wenn jemand böse ist, kann man ihn im Grunde nur bekämpfen. Und zwar nicht mehr mit Argumenten, sondern mit Gewalt. Und das ist, glaube ich, die Tendenz, mit der wir es zu tun haben. Ressentiment ist ja der Geist der Rache. Und Rache nehmen wollen immer diejenigen, die glauben, sie seien zu kurz gekommen, sie seien übervorteilt worden, sie seien die Opfer einer langen Unterdrückungsgeschichte. Also so, wie wir das heute kennen im Opferkult. Ja, jeder möchte heute Opfer sein. Warum möchte man Opfer sein? Weil man dann zu Recht, scheinbar zu Recht, sein Ressentiment ausspielen kann, seine Wut und seinen Hass auf die anderen ausspielen kann und dadurch sogar noch moralisch auf der richtigen Seite stehen kann. Das ist genau der Mechanismus, unter dem wir heute leiden und der unsere ganze Gesellschaft immobilisiert.
Ja, auch sehr passend, kurz nur von ihm, die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden.
Richtig. Auch das lässt sich nicht besser heute formulieren. Das Schwache gilt als das eigentlich Gute. Sie finden solche Formulierungen auch bei Paulus in seinen Briefen. Ja, die Letzten werden die Ersten sein. Die Schwachen sind die eigentlichen von Gott bevorzugten. Die Starken sind diejenigen, die im Grunde verblendet sind, weil sie aus sich selbst heraus versuchen zu leben, statt sich auf eine transzendente Macht zu berufen, die einem schützt und die einem leitet. Ja, also Souveränität ist, wenn Sie so wollen, antichristlich. Und das wird jetzt alles wieder umgebogen, ohne dass sich irgendeiner dieser Woken auch noch halbwegs im Klaren wäre, welche christlichen Ursprünge das Ganze hat oder welche jüdischen Ursprünge das Ganze hat. Aber es wirkt, also dieser Argument wirkt, das ist die Umkehrung der antiken Werte, die nach wie vor hervorragend funktioniert und die aus den Schwachen die Guten macht und aus den Starken die Bösen.
Also er sieht eigentlich wirklich als Ursache des Christentums, also den gekreuzigten Gott eigentlich als die Umkehrung, die große Umkehrung.
Ganz genau, das ist die große Umkehrung. Auch das hat allerdings schon Paulus, der das in aller Klarheit auch formuliert hat, also den man nicht entlarven muss oder nicht interpretieren muss, er hat das in aller Klarheit formuliert, hat gesagt, das ist genau das, womit ich die Antike auf den Kopf stelle. Der gekreuzigte Gott, sagt schon Paulus sehr, sehr schön, das ist ein Skandal und ein Ärgernis. Mhm. Es ist ein Skandal für diejenigen, die mit Gott natürlich Triumph verbinden. Ja, also für die ist das ein skandalöser Gedanke, dass ein Gott ans Kreuz genagelt wird. Und es ist ein Ärgernis für jeden klar denkenden Menschen, nämlich für einen Griechen. Ja, also es ist ein Skandal für die Juden, die ja auf den Messias warten. Und das soll der Messias sein, der ans Kreuz genagelt ist. Absurder geht's ja gar nicht. Und umgekehrt für die Griechen, war ja griechische Kultur als Hintergrund, für die Griechen ist das eine Absurdität, eine logische Absurdität, dass ein Gott ans Kreuz genagelt wird. Denn man darf nicht vergessen, was das Kreuz ist, auch das weiß heute kaum mehr jemand. Das Kreuz war der sogenannte Galgen. Das war die schlimmste Form der, wenn Sie so wollen, der Tötung eines Asozialen, wenn Sie so wollen. Und diese schlimmste Form der Tötung, das ist das Schicksal unseres Gottes. Ja. Ja, und das ist wirklich antike Wertung komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Ja, also dann zu sagen, das ist die neue Orientierung, das ist der neue Maßstab. Das ist die Herausforderung, die Paulus durch das Christentum 2000 Jahren aufgegeben hat. Und wir stecken tief da drinnen, ohne dass noch irgendjemand den Zusammenhang mit diesen Ursprüngen herstellt.
Das ist ja auch so eine unheimlich spannende Frage eigentlich, dass dadurch ja eigentlich ein bestimmtes Element unserer Moral, wo man ja immer denkt, das ist so ganz selbstverständlich, da sich die ganze Welt einig über so grundsätzliche Formen von Moral und Nächstenliebe und so weiter. Nur dass dieses Märtyrium und so, dieser Gedanke, dass da etwas Heldenhaftes drin liegt in dieser Schwäche, in diesem gekreuzigt werden, das ist ja so ein revolutionärer Gedanke. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber das können Sie besser ausführen. Aber das ist ja, also war ja auch ein unerhörter Skandal damals. Das war etwas, was die Römer gar nicht verstanden haben, was jetzt die Botschaft dieses Christentums sein soll, weil in der Gesellschaft damals das überhaupt nicht nachzuempfinden war, was denn daran, dass doch eigentlich etwas Bescheuertes, Peinliches, der hat ja verloren. Das war eigentlich der Blick der Römer sozusagen. Etwas ganz billig gesagt.
Vollkommen richtig. Und Mitleid galt immer als Schwäche. Ja, also das ist gerade nicht eine positive Bewertung, wenn man sich als mitleidig zeigt. Also das, wie gesagt, die antiken Werte waren entgegengesetzt zu all dem, was das Christentum vor allen Dingen durch Paulus postuliert und formuliert und auch vorgelebt hat. Das haben sie ja auch getan. Nur deshalb hat das gewirkt. Also insofern stimmt das. Das muss alle vor den Kopf geschlagen haben. Und deshalb dieses berühmte Wort von Paulus, der Tod am Kreuz oder das Wort vom Kreuz, wie man das dann genannt hat. Also dieses Evangelium, das ist nicht, Evangelium besteht im Grunde nur aus diesem Satz. Unser Gott ist ans Kreuz genagelt worden. Und Karfreitag, wenn Sie so wollen. Karfreitag ist das Zentrum. Und das zu verstehen, würde bedeuten, alles, was bisher positiv gewertet wurde, was als gut betrachtet wurde, ist in Wahrheit schlecht. Und alles, was als schlecht betrachtet wurde, ist in Wahrheit gut. Damit konnten weder die Juden noch die Christen damals etwas anfangen, also mit diesem Bild, der Gott am Kreuz. Aber es hat gewirkt. Und es hat natürlich deshalb gewirkt, weil es zum ersten Mal Menschen in den Mittelpunkt der Weltgeschichte gestellt hat und auch der Heilsgeschichte gestellt hat, die bisher gar keine Rolle spielten. Nehmen die Niedrigen, wenn sie es wollen, die Beleidigten, die Erniedrigten und Beleidigten, wie das dann noch bei Marx heißt. Ja. Ja, also noch die Marxisten sind ganz in diesem Schema von Paulus drinnen, indem sie sagen, ja, wir kämpfen für das Proletariat. Das sind die Erniedrigten und Beleidigten. Ja, ja, also die und die in der ganzen Welt sollen die zusammenkommen. Ja, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, ihr Miserablen aller Länder, kommt zusammen. Ihr seid eigentlich das Salz der Erde. Ihr seid diejenigen, denen die Zukunft versprochen ist. Und das ist, wenn Sie so wollen, reines Christentum.
Ja, nun aber jetzt wollen wir ja nicht so schlecht mit dem Christentum umgehen. Eigentlich würden wir doch sagen, das ist ja auch etwas unheimlich Fortschrittliches gewesen, diese Form der Moral, also die Beschäftigung mit den Armen auch. Das Mitleid wollen wir jetzt nun nicht völlig streichen. Aber es kommt dann zu einer Art Pervertierung, oder wie kann man das sagen?
Richtig. Bevor wir zur Pervertierung kommen, möchte ich doch unbedingt an der Stelle sagen, das ist wichtig, dass man nicht glaubt, Nietzsche hätte nur im Sinn gehabt, das alles wieder zu revidieren, also 2000 Jahre Christentum durchzustreichen oder 1800 Jahre in seinem Fall Christentum durchzustreichen, sondern er war, und ich hatte vorhin ja schon gesagt, er war Sohn eines protestantischen Pfarrhauses. Er war derjenige, der gesehen hat, dass das Christentum eine völlig neue Dimension in die Existenz des Menschen eingeführt hat. Eine Dimension, der wir unendlich viel verdanken, wenn Sie so wollen, die Verfeinerung der gesamten modernen Kultur, verdanken wir dieser neuen Dimension, die man beispielsweise Seele nennen könnte. Und was hier passiert, was hier für Nietzsche passiert, ist tatsächlich, wie soll man sagen, die Ausarbeitung einer Parallelwelt zu der Welt der Antike, die aber dann außerordentlich produktiv wird. Nicht? Sie wird produktiv kulturell, sie wird produktiv auch wissenschaftlich letztlich und sie ermöglicht eine vollkommen neue Organisation der Gesellschaft auch, und zwar so, wie wir uns das heute gar nicht mehr anders vorstellen können. Weil alle großen Werte, die wir heute enthusiastisch verteidigen gegen Barbaren da draußen, universalistische Werte, Menschenrechte, die Würde des Menschen, Individualität, all das sind christliche Werte. Also das sind Resultate der Umwertung der antiken Werte. Und das hat Nietzsche gesehen. Und deshalb war auch eine seiner Formeln, der Übermensch, vor dem die meisten Angst haben, weil es so schrecklich klingt, Superman oder sowas, der Übermensch, der alles andere als ein Superman übrigens ist, soll ein Cäsar, das klingt noch schrecklich, mit der Seele Christi sein. Das ist eine tolle Formel von Nietzsche, ein Cäsar mit der Seele Christi. Das heißt also, wir brauchen nicht einfach wieder einen souveränen, mächtigen Menschen, sondern der muss diese neue Seele haben. Also er muss diese christliche Seele haben, also diese Verfeinerung, diese Innerlichkeit, um einen neuen Begriff ins Spiel zu bringen. Das ist der eigentliche Gewinn des Christentums, sodass also am Ende es tatsächlich darum geht, die Pervertierung des Christentums zu korrigieren oder zu verhindern und nicht etwa das Christentum auszulöschen. Ja, also das wäre ein Riesenmissverständnis, wenn man in dem Antichrist Nietzsche nur jemanden sehen würde, der sagt, das waren 1800 Jahre Unsinn, das müssen wir durchstreichen, sondern er ist derjenige, der das Christentum vor seiner Perversion retten wollte und diese Entwicklung der Innerlichkeit der Seele als einen unverzichtbaren Bestandteil moderner Existenz gesehen hat. Nicht? Also das, man könnte das an vielen Beispielen deutlich machen. Richard Wagner wäre so ein Fall. So etwas wie moderne Musik gäbe es gar nicht ohne das Christentum.
Ja, also das ist, finde ich, auch erstmal von der Diagnose auch etwas, was wir völlig vergessen haben heutzutage oder gar nicht mehr gesehen wird, diese unwahrscheinliche Andersartigkeit eigentlich unserer Kultur durch das Christentum, unserer Werte. Also, dass das sich fundamental unterscheidet, nicht nur durch zu dem, was vorher war, sondern auch zu dem, was auf der Rest der Welt passiert. Also, diese ganzen Werte, die uns so selbstverständlich klingen, die so, ja, eben die überhaupt Mitleid und Nächsten, oder diese ganzen Liebe deinen Feind und was, dass das alles so Dinge sind, die wir so selbstverständlich sehen und denken, die eint uns mit der ganzen Welt und wir haben völlig vergessen, wie wir bis heute eigentlich davon ungeheuer ja geprägt sind. Nee.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich habe sowieso immer den Eindruck, dass die Auslöschung des historischen Bewusstseins unser größtes Problem ist. Also wir kommen gar nicht mehr an die Quellen der innersten Motive heran, mit denen wir ganz selbstverständlich operieren und selbstverständlich arbeiten. Also es gibt ja kaum jemanden in unserer westlichen Zivilisation, der beispielsweise den Universalismus des Rechts anzweifeln würde. Also der das nicht möchte, dass das Recht universal geltend ist, während natürlich alle möglichen anderen Kulturen das überhaupt nicht so sehen und überhaupt nicht glauben und denken, Recht ist etwas, was uns nützt, Recht ist etwas, was zu unserer Kultur gehört und das ist unser eigenes Recht und nicht etwa für alle gleichmäßig zur Verfügung stehen. Ja. Und das ist, denke ich, etwas, was wir uns klar machen müssten, dass das christliches Erbe ist und dass wir auch dann noch in dieser Kultur leben, wenn wir längst vergessen haben, was in Paulus Briefen steht. Ja. Und historisches Bewusstsein ist leider Gottes auf Null. So passiert das eben auch, dass wir mit absoluter Stupidität unser Wertegepäck mittransportieren, wenn wir irgendwo in eine andere Kultur hineingehen und diesen Leuten das einfach zumuten als Selbstverständlichkeit. Ja, also wenn das sieht man, ich meine, die Amerikaner waren da immer schon wunderbar naiv und haben einfach gesagt, ja, das ist doch wohl selbstverständlich. Wir als Amerikaner, wir sind die eigentlichen Nachfolger auch das von Jerusalem, also das neue Jerusalem ist natürlich in Amerika und das leuchtet ja wohl jedem ein, dass Menschenrechte überall sinnvoll sind, also transportieren wir die auch in die anderen Ecken der Welt. Und immer wieder sind die Amerikaner, wir natürlich auch die Europäer, da vor eine Wand gelaufen. Und sie konnten gar nicht fassen, dass alle das begeistert aufgenommen haben und das als selbstverständlich aufgenommen haben. Es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist christliches Erbe.
Bevor wir jetzt so ein bisschen weiter darüber reden, muss man ja eine Sache einmal festhalten. Das Bemerkenswerte an Nietzsche ist ja nicht nur, dass er so teilweise, ich sage jetzt mal ganz billig gesagt, etwas rechts erscheint durch diese Stärke-Idee und auch durch unsere Diagnose, sondern er ist ja auch eigentlich der Vordenker gleichzeitig der neuen Linken, wenn man so will, oder der Urvater, jedenfalls gibt es ja bemerkenswert, aber das können Sie gerne ein bisschen ausführen, was da auch dazu führt. Es gibt ja, glaube ich, diese Geschichte, dass so Camus immer auch ein Bild von Nietzsche bei sich führte und bei Foucault, das ist ja quasi fast schon so eine Art, weiß ich nicht, also der absolute Übervater eigentlich. Ja. Es ist ja auch Nietzsche wieder.
Ja, das ist hundertprozentig richtig und das lässt sich auch relativ leicht erklären. Die neue Linke, sagen wir mal die Linke, die sich eigentlich schon gebildet hat in den 60er Jahren, da war die laute Linke in Berlin beispielsweise noch marxistisch. Aber die intellektuelle Linke, vor allen Dingen in Paris, schon in den 60er Jahren, aber dann erst recht in den 70er und 80er Jahren, die hatte im Grunde gar keinen Bezug mehr zu Marx, sondern stattdessen eben zu Nietzsche. Also man könnte sagen, die Linke ist gewechselt von dem Übervater Marx zu dem Übervater Nietzsche. Warum? Nun, man könnte den berühmtesten aller Nietzsche-Titel als Erklärung schon mal heranziehen, der Wille zur Macht. Das war jetzt nicht das, was die Linken von sich aus wollten. Sie wollten nicht einfach nur die Macht, obwohl das wollten sie auch, aber das war nicht ihr, wenn man so will, ideologisches Projekt, sondern ihr Grundgedanke war der, dass Nietzsche der Analytiker der modernen Macht war. Und er hat diese moderne Macht eben in Bereichen aufgefunden oder aufgespürt, die von der marxistischen Analyse nicht getroffen waren. Nicht die marxistische Analyse ist im Kern politische Ökonomie. Es geht um die Wirtschaft und es geht um Ausbeutungsverhältnisse in der Wirtschaft und die gesellschaftlichen Folgen, die das hat. Nietzsche hat einen ganz anderen Ansatz gehabt. Er hat sich die Herren betrachtet. Er hat gesagt, wer ist eigentlich Herr und wie wird man Herr? Also wie beherrscht man dann die anderen? Und er kam dann auf Überlegungen, die dann plötzlich auch bei den Philosophen sehr, sehr aktuell waren. Ich gebe nur ein Stichwort, das nicht verwirren soll, aber das war das Stichwort damals Linguistic Turn. Das heißt, die Philosophen haben sich plötzlich auf die Sprache gestürzt und haben gesagt, die Sprache ist eigentlich das, was alles rahmt und bestimmt. Und das haben die Linken dann auch gemacht, mit Nietzsche. Denn Nietzsche hatte solche Begriffe wie das Herrenrecht, Namen zu geben oder Sprache ist eine Machtäußerung.
Ja,
ja, das war der Schlüssel dann für die Neue Linke zu sagen, ja, genau das ist es, ja, die Sprache bestimmt unser Sein und nicht einfach nur die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und wenn wir an die Sprache herankommen und wenn wir die analysieren und wenn wir die Tricks, wenn man so will, des mächtigen Sprachgebrauchs analysieren und beherrschen, dann werden wir auch selbst mächtig und übernehmen die Macht. Und das liegt etwa hinter so einem Begriff, da will ich auch niemanden damit schockieren, aber das war einer der Begriffe dieser Zeit, Diskursanalyse. Diskurs heißt ja Rede. Also wir analysieren die Reden der Macht. Wie haben die sich eigentlich artikuliert? Wie wird da gesprochen? Wie wird da formuliert? Und das war eigentlich der Ansatz der neuen Linken, vor allen Dingen in Paris. Das hat man dann Poststrukturalismus genannt und, spielt gar keine Rolle. Aber der Ansatz war der Nietzsche-Ansatz. Sprache als Machtäußerung, Namen geben als Herrn, als Herrschaft. Es gibt da eine tolle Stelle bei Lewis Carroll, in einer berühmten Passage bei Lewis Carroll heißt es dann, was bedeutet das und das? Ja, ich sage selbst, sagt dann der König, sage selbst, was das bedeutet. Ja, das ist, ich habe die Macht, deshalb kann ich die Bedeutung eines Sachverhalts selber bestimmen. Mhm. Ja, und diese Überlegung, derjenige, der die Macht hat, kann die Bedeutungen bestimmen. Er kann über Wortpolitik Macht ausüben. Das war der neue Gedanke der Linken und ist es bis zum heutigen Tag. Ja, bis zum heutigen Tag ist Wortpolitik die eigentliche Politik der Linken und da haben sie, glaube ich, auch Recht behalten. Deshalb sind sie nach wie vor so mächtig, auch wenn ihnen kaum mehr jemand Wählerstimmen zuschustern will. Aber sie merken, solange wir die Diskurse, ja, die Reden, die Schriften, die Verlautbarungen bestimmen mit unserer Wortpolitik, solange sind wir am Schlüssel der Macht.
Mhm. Ja, spannend, wie er das vorweggenommen hat. Und ein anderer sicherlich Anschlusspunkt ist ja dann auch diese ganze Frage des, ich sag mal, des Bewusstseins, also dann auch an Freud anschließend, haben Sie ja auch schon erwähnt, die Selbsttierquälerei des modernen Menschen. Ich habe mir hier mal rausgeschrieben den Satz, alle Instinkte, welche sich nicht nach außen entladen, wenden sich nach innen. Dies ist das, was ich die Verinnerlichung des Menschen nenne.
Ja, auch das wieder wunderbar doppeldeutig, denn durch diese Verinnerlichung des Menschen eröffnet sich ja überhaupt erst ein riesiger neuer Bereich, den wir dann Seele nennen würden oder Romantik oder wie auch immer. Also es gibt plötzlich eine Innerlichkeit. Es hat sich eine Welt eröffnet, die so noch gar nicht da war. Und das ist auch ein Effekt dieses Christentums, wie entsteht der Ganze, diese neue Welt oder diese Parallelwelt der Innerlichkeit? Sie entsteht durch Repression, durch Triebunterdrückung. Also sie entsteht dadurch, dass man entweder selber von außen daran gehindert wird, bestimmte Impulse auszuleben oder bestimmte Wünsche sich zu erfüllen oder was auch immer. Aber interessanter wird's, wenn man sich das selber verbietet. Also wenn man Selbstkontrolle übt. Und auch das ist, man muss das immer wieder sehen, ambivalent. Das ist doppelsinnig und doppeldeutig. Einerseits erzeugt es, wenn Sie so wollen, ja, unglückliche Menschen, um es ganz simpel zu sagen. Menschen, die durch Triebunterdrückung im Grunde verkorkste Existenzen. Ja,
kranke
sind.
Menschen, sagt er.
Kranke Menschen, verkorkste Menschen, wie immer man, neurotische würde man dann mit Freud später sagen. Es sind Neurotiker. Aber auf der anderen Seite sind es auch Leute, die bisher ungekannte Leistungen vollbracht haben. Auch dazu nur ein Beispiel eben aus der Psychoanalyse von Freud. Rilke. Damals um Jahrhundertwende, Anfang des 20. Jahrhunderts, einer der bedeutendsten Lyriker, Vielleicht gibt es noch Schüler, die ein Rilke-Gedicht auswendig lernen mussten.
Ja, das, den Panther, da kriege ich genau, noch fast genau,
ganz genau.
Ja, hinter tausend Stäben keine Welt.
Sehr gut, sehr gut. Es gibt doch noch Bildung bei jungen Leuten, ja. Großer. Nein, also dieser Rilke, bedeutender Lyriker, war auch oder wollte Patient bei Freud sein. Er wollte sich analysieren lassen. Er wusste, dass er ein schwerer Neurotiker ist. Und Freud hat es abgelehnt, ihn zu analysieren. Warum? Und das finde ich grandios, weil er gesagt hat, ja, dann kann er ja seine tollen Gedichte nicht mehr schreiben. Ja, das ist doch fantastisch, oder? Ich meine, das heißt, die Neurose selbst schreibt diese großartigen Gedichte. Oder diese Neurose führt zu fantastischen Entwicklungen. Musk ist ein Neurotiker, selbstverständlich, oder Zwangsneurotiker oder was auch immer. Aber was verdanken wir ihm an genialen neuen Ideen? Wenn Sie daraufhin das mal, wenn Sie so wollen, die Geschichte der großen genialen Ideen der letzten Jahrhunderte, der letzten 300 Jahre durchgehen, ich will nicht sagen, das waren alles Neurotiker, aber ich glaube sehr, sehr viele. Also Leute, die verkorkste Existenzen waren, die schwer neurotisch waren, vielleicht oft psychotisch. Adorno hat mal gesagt, die Erkenntnis ist die Rückseite der Paranoia. Also man muss auch so ein bisschen in Richtung Wahnsinn gehen, um zu einer Erkenntnis zu kommen. All diese Gedanken haben im Grunde diesen Hintergrund von Nietzsche, nämlich zu sagen, dadurch, dass wir uns in eine Kultur hineinmanövriert haben, die auf Triebunterdrückung besteht, haben wir uns selber, wenn Sie so wollen, verkorkst, wir haben uns neurotisch gemacht, sind aber dadurch auch unglaublich genial geworden. Ja, also das ist ein, man kann das nicht so in Richtung, das ist das Richtige und das ist das Wahre oder lasst uns doch wieder Barbaren werden oder so irgendetwas, wäre natürlich Quatsch. Ja, aber der moderne Mensch ist genau dieses Produkt. Und es kommt nur darauf an, dass man diese Entwicklung der Moderne nicht pervertiert. Ja. Und wir sind leider Gottes mit Wokeness und ähnlichen Entwicklungen einen Schritt zu weit gegangen oder ein paar Schritte zu weit gegangen, nämlich in Richtung Pervertierung dieser eigentlich faszinierenden Entwicklung der modernen Welt.
Ja, und das ist ja so eine ganz spannende Frage eigentlich mit der Frage der Triebunterdrückung, die er da aufmacht, weil da würde man ja eigentlich sagen, das ist etwas Linkes, dass wir unsere Triebe nicht so unterdrücken sollen, dass wir frei leben können und so. Aber dann würde man ja doch sagen, wenn wir wieder bei der Askese sind, dass ja doch eigentlich die neue Linke heute, so wie sie uns erscheint, die Wokeness, wieder eine absolut übertriebene Form eigentlich der Triebunterdrückung von uns fordert. Also die Triebunterdrückung bei der Ernährung, aber auch bei der Sexualität, wenn man so will. Also es gibt ja auch dort eigentlich, greift ja wieder seine Kritik eigentlich. Ja,
100%. Ich meine, wir haben ja auch wirklich einen neuen Viktorianismus. Also eine wirklich extreme Lustfeindlichkeit als fast herrschende Kultur heute wird ja immer weiter getrieben. Catcalling wäre jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Also die Peinlichkeiten lassen sich oft gar nicht mehr überbieten, die mittlerweile in die höchste Politik da eingedrungen sind, wenn es um so etwas geht wie Lustfeindlichkeit eben, wie gesagt, auch beim Essen und bei vielen anderen Dingen. Sollst auch keinen Urlaub mehr machen, sollst keinen Fußabdruck hinterlassen, der das Klima beschädigt. Also all diese Dinge sind im Grunde neu-viktorianisch oder lustfeindlich-puritanisch, wie immer man die Parallelen ziehen will. Es geht im Grunde tatsächlich darum, beide Seiten gleichzeitig zu betrachten. Also wir haben nicht die Option zurück in die Barbarei. Das gibt es einfach nicht. Und das wäre auch nicht glücklich, keine gute Lösung, wenn wir uns einfach islamisieren würden. Ja, das wäre der Schritt wieder zurück in die Barbarei. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, dass wir aufpassen müssen, dass diese, ja, sagen wir mal, Triebkontrolle, ja, die wahrscheinlich der Ursprung von Zivilisation überhaupt ist, dass die nicht pervers weit getrieben wird, also bis in die reine Lustfeindlichkeit hinein. Das ist genau die Balance, die moderne Welt eigentlich halten müsste. Und es gibt dafür viele Beispiele für das Bewusstsein dieses Problems. Ich nenne nur mal eins, Haschisch.
Ja.
Gerade auch Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts haben viele Intellektuelle Haschisch Experimente gemacht. Also sie haben es nicht einfach nur durchgezogen und einfach nur sich einen schönen Abend gemacht oder einen schönen Tag oder eine schöne Woche gemacht, sondern sie wollten einfach rausfinden, was kann man gewinnen? Also das waren damals so Vorstellungen wie Bewusstseinserweiterung, nicht? Also auch bei LSD später dann noch in den 60er, 70er Jahren, bewusstseinserweiternde Drogen hieß das damals. Das hatte einerseits natürlich diesen hedonistischen Aspekt, wir machen uns einfach mal ein schönes Wochenende. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch eben diesen Gedanken, wir müssten im Grunde schauen, ob wir nicht unser Bewusstsein, unser Denken, unsere Empfindungen stimulieren können zu größeren Leistungen, also zu noch größeren Leistungen. Und wahrscheinlich ist es doch so, dass wenn sie nicht in der Lage sind zu Selbstkontrolle, sie mit diesen Experimenten nur in eine naive Form von Barbarei abrutschen können. Mhm. Also man bräuchte wohl beides. Man bräuchte einerseits die Freiheit des Experimentierens in allen Beziehungen, ja, placet experiri, hat man früher gesagt, ja. Es muss erlaubt sein, Experimente zu machen. Man bräuchte diesen Mut und diese Freiheit, auch was Bewusstseinsmöglichkeiten betrifft. Aber auf der anderen Seite bräuchte man auch die Kraft der Selbstkontrolle. Mhm. Letztlich dieses Vermögen der Askese. Ja. Ja. Also nicht jede Askese ist tödlich oder ist fatal, sondern Askese ist eine unglaubliche Kraft. Vielleicht sogar bei den meisten Menschen die, die ihnen am meisten fehlt.
Es ist, das ist schon spannend, wie Sie das mit der Ambivalenz gesagt haben, weil Sie haben ja auch gerade von den Puritanern gesprochen. Das ist ja, finde ich, auch so ein unglaubliches eigentlich Kapitel, weil die Puritaner sind ja eigentlich, wenn man es jetzt ein bisschen runterbricht, also vollkommene Verrückte gewesen, logischerweise, und Askese und eigentlich die übertriebenste Form wahrscheinlich, die wir so im Kopf haben, dieser Triebkontrolle und auch ja völlig sinnlos. Also die hatten ja auch gar kein echtes Heilsversprechen, sondern das war ja mehr so aus Ablenkung oder so vor der... Aber das Irre ist ja trotzdem, dass diese Puritaner ja eigentlich die größte Leistung überhaupt gebracht haben in der westlichen, nicht nur den Kapitalismus, sondern wenn man so will, auch die Meinungsfreiheit, die Demokratie in Amerika. Hm. Also all das sind ja eigentlich, der Rechtsstaat, das sind ja eigentlich sogar puritanische Errungenschaften, wenn man es etwas überspitzt sagt. Also dass gerade eigentlich diese vollkommene Übertreibung und auch wirklich eigentlich ja Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, wie die gelebt haben und was die auch alles gemacht haben, ja dann doch wieder diese Errungenschaften produziert haben.
Ich bin natürlich kein Puritaner, sondern Lutheraner, also bin für Weib, Wein und Gesang. Ja, ja. Aber man muss ja auch zugeben, dass diese lutheranische Variante des Christentums gesellschaftlich, technisch, wissenschaftlich nicht so erfolgreich war wie eben die puritanische, diese radikale Variante. Dass die kein Heilsversprechen hatte, kann man ja nicht sagen, denn die hatten ja diese fantastische Konstruktion, dass man zwar nicht wissen kann, ob man zu den Geretteten gehört oder ob man zu den Verdammten gehört, aber ob das es Signale gibt.
Dass man es zeigen soll, der Welt.
Oder es gibt Signale dafür, dass man zu den von Gott Geretteten gehört, nämlich gesellschaftlicher Erfolg. Das war ein toller Gedanke von Calvin, eigentlich mit nichts in der christlichen Tradition zu rechtfertigen. Es war einfach ein toller Zusatzgedanke von Calvin. Nein. Aber dann gesagt, wenn du wirtschaftlich erfolgreich bist, könnte das ein Zeichen Gottes sein, dass du erwählt bist.
Nein, ich meine nur kein Heilsversprechen insofern, dass man ja auch als Calvinist sein ganzes Leben perfekt sozusagen leben und erfolgreich sein kann und trotzdem nicht ins Paradies kommen kann.
Absolut richtig.
Da kann man einfach Pech haben.
Man kann Pech haben. Das ist nur ein Zeichen oder es ist nur ein Signal, das vielleicht in diese Richtung geht. Aber das hatte ja dann die Folge, dass extreme wirtschaftliche Gewinn und Reichtum nicht zur Aufweichung der Askese geführt hat. Und das nun wiederum führte zu immer weiterer Kapitalakkumulation. Also die haben gerade nicht das gemacht und das machen heute ja die großen, bedeutenden Kapitalisten genauso. Ja, die haben noch diesen puritanischen Geist. Die meisten Leute, die von nichts eine Ahnung haben, sagen ja, wenn sie mit einem Milliardär konfrontiert sind, oh, der hat Milliarden, warum hört er jetzt nicht endlich auf und genießt sein Leben? Der kann doch das ganze Geld, was er da hat, gar nicht ausgeben, selbst seine Kinder nicht. Darum geht's gar nicht. Ja, der Kapitalist akkumuliert Kapital, um zu reinvestieren, um immer weiter erfolgreich zu sein, wenn sie so wollen, immer mehr zu zeigen, dass er Gott wohlgefällig arbeitet. Ja. Also insofern hat dieser Kapitalismus wirklich der Puritanismus den Drive in die kapitalistische Welt gebracht. Und natürlich war es auch die letzte große Form reiner Askese, das kann man schon sagen, in Gesellschaften zusammen, also außerhalb der Mönchsaskese in den Klostern, die gab es natürlich immer, aber dass eine ganze Gesellschaft von Askese geprägt war, das war eigentlich nur noch im Puritanismus der Fall.
Na, da sehen wir, finde ich, auch diese Macht, die das hat, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also das finde ich ja auch so eines der unglaublichsten Kapitel der Geschichte, diese ganze Max Weber-These, aber was hier wirklich, wenn man es plakativ sagen würde, dass eigentlich der Ansporn dann im frühen Kapitalismus nicht war, sozusagen in Saus und Braus zu leben, sondern dieser christliche Impuls war. Und das vorher, also so gibt es ja dieses Bild von Max Weber, dass er sagt, ja, quasi die Katholiken, wenn die produktivere Produktionsmittel haben, führt das nicht dazu, dass sie mehr produzieren, sondern dass sie weniger arbeiten. Dass das so quasi die katholische Arbeitsethik ist und dass erst diese protestantische, also puritanische Arbeitsethik, dieses Askese-Ideal kommen musste, damit überhaupt dann diese effizienter Machung oder die neuen Produktionsmittel dazu führt, dass wirklich Reichtum geschaffen wird.
Ich meine, natürlich hatten die Calvinisten auch Glück, dass das ganz gut zusammenpasste mit der Entwicklung der Gesellschaft, der bisherigen Gesellschaft selbst. Also sie hatten praktisch ein schönes historisches Zeitfenster erwischt für ihr großes Projekt, das ja dann wieder die ganze Welt verändert hat bis zum heutigen Tag. Was die Katholiken nun betrifft, in den letzten Jahrzehnten hat man ja versucht, diese Weber-These zu falsifizieren und zu sagen, die Katholiken waren genauso wirtschaftlich erfolgreich und. Aber eines ist klar, man kann die Reinheit des Christentums natürlich an den radikalen protestantischen Sekten viel besser ablesen als an den Katholiken. Die Katholiken, man muss zugeben, dass das sehr sympathisch an den Katholiken ist, die hatten immer schon Kompromisse gemacht mit der Welt, also mit dem, was eigentlich ja abgewehrt werden soll. Denn das Reich, auf das wir setzen als Christen, ist ja nicht von dieser Welt. Aber mit dieser Welt haben die Katholiken immer schon Kompromisse gemacht. Mit dem Heidentum haben sie immer schon Kompromisse gemacht. Der Papst hat kein Problem, einen Eisblock zu segnen, selbst heute nicht. Oder irgendein Kanu aus Brasilien oder so irgendetwas. Alles Mögliche kann gesegnet werden von den Katholiken. Ja, insofern ist das weniger radikal und weniger konsequent. Aber ohne diese Radikalität hätte es diesen Umbruch in der Welt und diese vollkommen Neuorganisation der Welt durch den Kapitalismus wahrscheinlich nie gegeben. Also es gab immer schon Raubtierkapitalismus, Abenteuerkapitalismus, so wie heute in Russland beispielsweise. Sie haben auch Kapitalismus, aber eben Raubtierkapitalismus oder Abenteuerkapitalismus. Aber diese neue Form, der moderne Kapitalismus, den Max Weber eben als rationalen Kapitalismus bezeichnet hat, zu Recht, den gab es eben nur unter diesen puritanischen Voraussetzungen, also letztlich radikal christlichen Voraussetzungen. Also, wenn Sie so wollen, Vernunft in Reinform als Wirtschaft. Das ist das eigentlich Neue, was es da gab. Und dem verdanken wir auch noch heute unseren Wohlstand.
Ja, sind wir etwas abgeschweift. Aber wir müssen zurück zu Herr Nietzsche. Ein Punkt, den ich auch noch, habe ich mir herausgeschrieben, sehr zeitgemäß fand, ein Zitat, auch zum Thema quasi dieser Triebunterdrückung, ist die Frage der Aggression. Er schreibt, tatsächlich hat deshalb zu allen Zeiten der aggressive Mensch als der stärkere, mutigere, vornehmere, auch das freiere Auge, das bessere Gewissen auf seiner Seite gehabt. Umgekehrt errät man schon, wer überhaupt die Erfindung des schlechten Gewissens auf dem Gewissen hat, der Mensch des Ressentiments.
Das ist richtig. Ich meine, das spürt man, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich, dass das schlechte Gewissen im Grunde die stärkste Blockade ist, mit der jeder Mensch auch im Alltag umzugehen hat. Aus dem schlechten Gewissen kann nie irgendetwas Kreatives oder Produktives werden. Also daran gibt's, glaube ich, keinen Zweifel. Und dass das schlechte Gewissen etwas ist, womit man Menschen am leichtesten kontrollieren kann und versklaven kann. Ja, es gibt auch moderne Sklaverei heute bei uns. Das scheint auch unbezweifelbar zu sein. Der Mut zum guten Gewissen ist mit Sicherheit etwas, was uns heute am meisten fehlt. Also man kann Menschen eben sehr leicht ein schlechtes Gewissen einreden, indem man sie verantwortlich macht für Dinge, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Bei uns ist das wiederum klassisch durch die Fälle Nationalsozialismus, Rassismus oder heute Sexismus. Also es gibt verschiedenste Dinge. Sie als Mann, ich ja auch als Mann, müssen prinzipiell umgehen mit dem Problem toxische Männlichkeit. Sie sind ein Mann, deshalb sind Sie männlich, deshalb sind Sie toxisch männlich, also haben Sie Schuld auf sich geladen. So relativ einfach geht das. Sie sind weiß. Weiße sind per Definition schuldig, nicht? Critical Whiteness Studies machen das heute klar. Also kurzum, Sie sind geboren mit Schuld. Und das gibt Ihnen ein schlechtes Gewissen mit auf den Weg, das Sie blockiert. Ja. Und andere können das benutzen, um sie zu dirigieren und zu versklaven. Insofern ist das wirklich ein Posten, der aus dem nichts Produktives und Kreatives werden kann. Aber der Sprung ins gute Gewissen ist natürlich nicht einfach. Und sie können im Grunde nur sich sagen, ich habe mit sehr, sehr vielen Dingen nichts zu tun. Ich bin gerne bereit zu sehen, dass ich zu einem Kollektiv gehöre, das Verantwortung übernehmen muss für Dinge, die in der Vergangenheit längst geschehen sind, die mit mir persönlich nichts zu tun haben. Ich gehöre zu diesem Kollektiv, verstehe diese Verantwortung, aber daraus erwächst mir kein schlechtes Gewissen. Ja, sondern ganz im Gegenteil, ich habe ein gutes Gewissen, dass ich zu dem, was ich selber geleistet habe, fassen darf. Und das mir Selbstbewusstsein gibt und das mir erlaubt, mein eigenes Leben souverän zu entwerfen. Da machen sie dann allerdings tatsächlich einen Schritt über das Christentum hinaus. Ja, also das ist das, was sie mit Nietzsche nur machen können, nicht mit Paulus.
Ja.
Paulus möchte, dass sie in diesem Sündenbewusstsein bleiben, bis die Erlösung kommt. Und sei es auch nur die innerliche Erlösung, so wie sich die Protestanten das jedenfalls vorstellen, dass wir innerlich eigentlich schon erlöst sind, dass wir aber, wenn man so will, in unserer äußeren Existenz immer noch in diesem Sündenbabel existieren. Also Paulus hilft uns bis zu der Schwelle, wenn Sie so wollen, der vollständigen Verinnerlichung. Hm. Aber wenn Sie heraustreten wollen, und ich glaube, das müssten wir alle heute, aus dem schlechten Gewissen, das uns lähmt, dann hilft uns Nietzsche weiter. Und das meinte er, glaube ich, mit dem Cäsar, mit der Seele Christi. Hm. Wir sollten die Seele Christi, das ist ein unendlicher Gewinn, 1800 Jahre entfaltet, wenn man so will, brauchen wir unbedingt für den modernen Menschen, aber wir müssten wieder den Cäsar in uns wieder erwecken können, wenn man so will, den souveränen Menschen, der stolz ist auf das, was er geleistet hat. Und das wäre dann der Übermensch, der nichts mit den Nazis zu tun hat, der nichts mit Superman zu tun hat, der nicht gedacht ist als einer, der übermenschliche Kräfte hat oder so irgendetwas. Ja. Nietzsche meinte sogar, der Übermensch würde völlig getrennt von anderen Menschen leben. Nicht? Er hätte mit denen gar nichts zu tun.
Ja, den Übermensch, da müssen wir gleich natürlich nochmal drauf einkommen. Mhm. Ich will noch einmal auf den Blog etwas weil ich das schon auch interessant finde, also die Frage der Aggression, der aggressive Mensch. Mhm. Weil auch das ist ja, würde ich sagen, ein Gegenstand absolut, der, wo wir die Triebkontrolle, die Triebkontrolle absolut sehen, ist in der Frage der Aggression. Also die Aggression ist absolut verboten, zumindest bei Männern, die ist toxisch männlich. Mhm. Und dass gerade das ja ein Beispiel ist, und das wäre so ein bisschen meine Frage oder meine These, die ich in den Raum bringen würde, dass zum Beispiel an der Frage der Aggression sich sehr gut zeigt, dass eigentlich die Aufgabe, vor der wir stehen würden, so gesellschaftlich, da wieder, sage ich mal, von dieser übertriebenen Triebfeindlichkeit wegzukommen und die Aggression zum Beispiel wieder als etwas Positives zu sehen, weil ich würde zum Beispiel auch sagen, auch die Frage zum Erfolg, also was führt zum Erfolg, da sagen dann viele ja Disziplin, also auch die Triebunterdrückung, aber zum Erfolg gehört ja auch das Benutzen seiner Triebe eigentlich, also die Aggression als Benutzen seiner Triebe.
Ja, also es ist natürlich ein vollkommener Trugschluss, zu glauben, Menschen könnten ohne Aggressivität überhaupt existieren. Das tun ja gerade die Gutmenschen nicht. Die sind extrem aggressiv. Nur eben mit dem Schutzschild des guten Gewissens oder mit dem Schutzschild der Wokeness oder wie auch immer. Es gibt ja heutzutage in unserer Gesellschaft wirklich kaum aggressivere Menschen als diejenigen, die gegen Hass und Hetze ständig kämpfen oder im Kampf gegen Rechts. Das ist das Äußerste an Aggressivität, was wir tagtäglich erleben. Aber es ist auch insofern absurd, als wir weder Sexualität noch Aggressivität ausschalten können. Freud hat untersucht, was passiert eigentlich mit unterdrückter Sexualität. Ja, die äußert sich dann in anderer Weise, nämlich meistens neurotisch. Und bei unterdrückter Aggressivität ist es nicht anders. Die äußert sich dann ja in diesen Formen, wie wir sie in der Wokeness kennen, wie wir sie in der Political Correctness kennen oder wo auch immer. Sie äußert sich als Ressentiment. Ja, also unterdrückte Aggressivität wird zum Rachegelüst und wird zum Ressentiment. Das kann also nicht die Alternative sein, sondern es geht bei Sexualität genauso wie bei Aggressivität um verfeinerte Formen, um das, was die Freudianer Sublimierung nennen. Das ist ja nichts anderes als Verfeinerung. Wir brauchen verfeinerte Sexualität, wir brauchen verfeinerte Aggressivität. Und nehmen Sie nur mal das, was jeder gut findet. Nämlich kritisches Denken, analytisches Denken, wissenschaftliche Fortschritte, das ist nur möglich durch Aggressivität. Alleine das Wort Kritik macht das ja schon deutlich. Ein Kritiker kämpft gegen eine etablierte These oder gegen eine etablierte Meinung. Er zerschlägt ein bisher aufgerichtetes Gedankengebäude. Er macht Inroads, wie man es heute so schön nennt, in irgendwelche Theorien. Und genau das braucht die Wissenschaft und nur so macht sie Fortschritte. Schumpeter, der große Ökonom, Josef Schumpeter, hat den Kapitalismus selbst als schöpferische Zerstörung bezeichnet. Wunderbare Formel. Das heißt also, es gibt eben gerade auch schöpferische Formen von Aggressivität. Und die brauchen wir dringend. Wir brauchen sie in der Technik, wir brauchen sie in der Wissenschaft, wir brauchen sie auch in der Politik. Überall da, wo Neues entstehen soll, brauchen wir Aggressivität. Es gibt nichts Neues, keine Innovation ohne Aggressivität. Und nur darf diese Aggressivität eben nicht die primitivste, barbarischste Form haben, sondern es muss eine subtile, eine sublimierte Form von Aggressivität sein. Und das kennen wir. Wir kennen das auch aus dem Sport beispielsweise. Ja, im Sport dürfen die Leute ja noch gewinnen. Deshalb liebe ich den Sport. Man darf dann noch gewinnen und darf ein gutes Gewissen dabei haben. Aber ganz im Ernst, der Sport besteht auch aus Aggressivität. In fast allen Sportarten. Man will gewinnen gegen den Gegner. Man will Spitzenleistungen erzeugen. Es ist auch extrem asketisch, der Sport. Ja, auch die Leute, die tolle, die lustvolle Sportarten haben, jedenfalls für meine Begriffe wie Fußballspieler, sind extrem asketisch. Trainieren ununterbrochen, gönnen sich kaum mal ein Bier. Ja, also das ist asketisch. Und so erzeugen sich Spitzenleistungen. Also alle Spitzenleistungen setzen Askese und Aggressivität voraus. Ja, also das ist vollkommen klar. Und wenn man das verhindert oder blockiert, dann entstehen Dünnmänner. Dann entsteht zwar keine toxische Männlichkeit, aber dann entsteht ja Weibischkeit. Und damit meine ich nicht die Frauen, sondern die Männer, die sich, wenn man es will, in Eunuchen zurückentwickeln. Und das Eunuchentum ist unser Problem heute. Und nicht etwa toxische Männlichkeit.
Ja, aber das ist ja spannend, das Eunuchentum, weil, also eine Frage, vor der, glaube ich, auch viele Rechte sozusagen immer stehen, ist ja die Frage, wie sehen wir eigentlich so unsere Zeit? Und dann sagen ja viele, wir leben eigentlich in einer unglaublich, wenn man so will, entgrenzten Zeit, alle machen, was sie wollen, die Leute spielen verrückt. Und da ist aber dann doch ja, finde ich, angeschlossen an das alles so ein bisschen die Frage, ob das nicht eigentlich ein Schein ist nur, also diese entgrenzte und so hyperfreie Welt, sondern dass wir eigentlich durch die ganze, eine neue Begrenzung, eine neue Unterdrückung auch des Menschen haben. Und dann ist ja eben die Frage, was wäre jetzt eigentlich die Antwort? Also das ist jetzt natürlich schwierig zu sagen gesellschaftlich, aber was ist die Antwort darauf? Ist die Antwort dann darauf, dass wir ja doch ein neues Gleichgewicht unserer Triebe eigentlich finden müssten?
Absolut. Und das wäre auf jeden Fall die Antwort. Aber vorab, wo ist das Problem? Ich glaube, das Problem besteht in dem, was man vielleicht bunten Stumpfsinn nennen könnte. Man bietet uns scheinbar Vielfalt an. Variabilität, bunt, das Wort bunt ist ein Lieblingswort unserer Politik geworden, aber das ist eine stumpfsinnige Buntheit. Ja, blaue Haare, Piercings, Tattoos, ja, das kann man heute haben. Man kann mittlerweile schon in der Unterhose durch die Innenstadt laufen, wenn man das mit irgendeiner neuen Identität versucht zu verkörpern. Also dieser Buntheit sind Tür und Tor geöffnet, aber das dahinter steckt, besteht nichts anderes als reiner Konformismus. Konformismus mit irgendwelchen Bewegungen, die gerade modisch aufgerufen worden sind. Konformismus mit irgendwelchen gerade angesagten Formen von neurotischem Verhalten. Also all diese Formen haben nichts mit Souveränität, mit Selbstständigkeit, mit wahrer Individualität zu tun. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein Buch geschrieben, das hatte den Titel Konformisten des Andersseins. Es klang vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber das sollte zum Ausdruck bringen, alle Leute wollen heute anders sein, aber wenn man sie genau betrachtet, gibt es nichts Konformistischeres, als was heute auf den Straßen rumläuft. Gerade auch bei uns in Berlin. Also das sieht wahnsinnig bunt und queer aus, ist aber der reine Konformismus. Also die Leute sind, wenn man so will, geklont, mental geklont, aber nach außen dürfen sich irgendwelchen Firlefanz umhängen. Das hat mit wahrer Vielfalt und mit Selbstständigkeit und Individualität überhaupt nichts zu tun. Und das liegt eben tatsächlich daran, dass diese Leute eigentlich versklavt worden sind. Und diese Versklavung läuft eben ähnlich wie das Aldous Huxley in Brave New World, also Schöne neue Welt, schon geschildert hat in den 40er Jahren, also vor 80 Jahren, wo er sehr schön gezeigt hat, dass man Leuten, wie soll man sagen, Genüsse anbieten kann. Ja, sehr triviale Genüsse, dass man ihnen, wenn man so will, Schamlosigkeit als Option anbietet. Erinnert sich an Scham gegen Schuldkultur von vorhin. Wir bieten den Menschen die Möglichkeit der absoluten Schamlosigkeit an. Und das halten sie dann für Individualität, wenn sie das auskosten. Aber in Wahrheit ist das nur ein Unterdrückungsmechanismus, ist eine Versklavung dieser Leute. Es gibt nichts an individuellem Widerstand gegen die großen kollektivistischen Tendenzen unserer Zeit.
Das würde ich aber sagen, ist schon ein ganz zentraler Satz. Also so diese, auch die Feststellung, dass das Problem, wenn man so will, dieser Zeit nicht ist, wie manche Rechte meinen, dass der Mensch zu frei oder zu sozusagen wäre, sondern dass wir es mit einer neuen Unterdrückung und einer neuen Versklavung des Einzelnen eigentlich zu tun haben, nicht?
Ja, natürlich. Mit Freiheit hat das überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, das ist die Freiheit, meinen ganzen Körper mit Tattoos zu decken oder meine Haare blau zu färben oder die Hälfte meiner Haare abzurasieren, die andere lang wachsen zu lassen oder was es an Absurditäten gibt. Also wenn Sie so wollen, das Ganze ist reine Mode. Ja, und eine Mode hat nichts mit Selbstverwirklichung zu tun, überhaupt nicht und schon gar nichts mit Freiheit. Es gibt ja diesen schönen Ausdruck früher des Modezaren. Also der Modezar ist derjenige, der von heute auf morgen irgendeine Mode vorschreibt. Die Röcke sind ab morgen so lang, ja, oder ab morgen tragt ihr diese Schuhe. Genau das passiert heute mit sogenannten Lebensstilen. Ja, die werden verordnet, irgendjemand, und sei es ein Instagram-Influencer oder wie die heißen, die haben eine neue Idee, eine Modeidee, setzen sie da rein und irgendein Modezar macht es dann zum neuen Lebensstil. Und die Leute stürzen sich drauf und machen es nach. Es ist alles peinlich und lächerlich und hat mit Freiheit und Individualität nichts zu tun.
Was er eigentlich in jedem zweiten Satz schreibt, ist, die Menschen sind krank. Also, oder die Gesellschaft ist krank. Der Mensch, eigentlich wahrscheinlich nach ihm, ist wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie krank. Ist das auch dann eigentlich so heute, weil das ist ja für mich immer so ein bisschen die Frage, wie sehr ist das einfach nur etwas Politisches, was sozusagen gesellschaftlich irgendwie stattfindet? Und wie tief greift das eigentlich in den Menschen selbst ein? Und wie sehr macht es ihn wirklich, macht es uns wirklich zu einer kranken Gesellschaft?
Ich glaube, kranke Gesellschaft wäre unbedingt eine richtige Beschreibung unserer Zeit. Der Punkt ist nur der, dass wir einerseits viele dieser Krankheitssymptome mittlerweile schon analysiert haben, also vor allen Dingen durch die Psychoanalyse, durch Freud, und auf der anderen Seite unsere Gesellschaft bereit ist, viele dieser Krankheiten oder dieser Pathologien zu normalisieren. Ja. Also, dass man einfach sagt, das, was früher als krank betrachtet wurde, ist jetzt die neue Normalität. Also das gilt für sehr, sehr viele Dinge und für viele Verhaltensweisen, für viele Lebensformen, wo man dann einfach sagt, okay, das ist das neue Normal. Ja, das ist gar nicht krank. Das ist eine neue Art von Selbstverwirklichung. Unter dem Titel Selbstverwirklichung oder Selbstbestimmung heute, das geht ja, ja noch einen Schritt weiter. Ja, unter diesem Titel Selbstbestimmung kann man im Grunde aus jeder psychischen Krankheit, aus jeder pathologischen Form unserer Gesellschaft einen neuen Lebensentwurf machen. Ja, man sagt einfach nur, das nicht mehr, das ist krank, das ist neurotisch, sondern das ist eine neue Form von Individualität. Nüchtern betrachtet oder wenn man sich, wenn man selbstbewusst ist, den Maßstab von Normalität überhaupt noch zu benutzen oder den anzulegen, dann muss man sagen, nein, es ist ganz einfach so, das ist eine Fülle von neurotischen Formen, so wie sich die Psychoanalyse schon seit 100 Jahren analysiert oder noch länger schon analysiert. Und wenn Sie vorhin gesagt haben, wir sind eigentlich vom Thema schon ein bisschen abgekommen, hat das eigentlich gar nicht gestimmt. Weder mit Max Weber noch mit Freud. Ja. Das waren beide so sehr Nietzsche-Schüler, dass Freud sogar gesagt hat, ich habe mir verboten, Nietzsche zu lesen, weil alles schon dort steht.
Ja.
Ja? Also das ist diese Prägung der, das muss ich ja natürlich erst recht für mich zugeben, nicht? Ich denke ja auch ganz in diesem Rahmen, das merken Sie ja, nicht? Ich bin offenbar ein Fan dieser drei Leute. Und ich denke ganz in diesem Rahmen, aber das ist der Rahmen, der für meine Begriffe noch unendlich viele Interpretationsschemata vorgibt, mit denen wir unsere Gegenwart wunderbar beschreiben können. Also, oder anders gesagt, ich glaube nicht, dass unsere heutige Gesellschaft aus diesem Syndrom, das Nietzsche da schildert, schon herausgewachsen ist. Sondern wir haben nur die Bewertung verändert. Insofern, wahrscheinlich sagt man sich, es sind so viele Leute krank, dass wir dann nicht mehr von Krankheit reden können, sondern von neuer Normalität.
Aber das ist ja in der Tat dann die spannende Frage, was eigentlich, naja, man kann nicht von der Lösung sprechen, aber die Antwort sozusagen eigentlich auf diese ganzen Entwicklungen ist. Weil das ist ja eigentlich das Spannende, dass das ja eine Antwort auch irgendwo bietet auf die Probleme unserer Zeit. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich über den Übermenschen sprechen.
Das ist natürlich das schwierigste Kapitel, weil das sofort alle möglichen Assoziationen weckt, die katastrophisch sind und die bei den Nazis auch genauso umgesetzt wurden. Und zwar nicht nur bei den Nazis bei uns in Deutschland, sondern der Übermensch war eine Figur, der in Amerika und vor allen Dingen in Europa überall begeistert aufgegriffen worden ist. Man darf sich, man muss da immer wieder auch historisch sich zurückdenken, dass Nietzsche ja einer der, wenn man so will, Hauptvertreter einer, ja, Krankheitsdiagnose der Gesellschaft war, so wie sie es gerade entwickelt haben. Der im Grunde dann auch als Heilsperspektive Eugenik vorgeschlagen hat. Bei Nietzsche heißt das ein bisschen anders, aber es läuft auf Eugenik hinaus. Und wir vergessen immer wieder, dass diese Eugenik gar keine Nazi-Erfindung ist, sondern dass schon Jahrzehnte vorher die amerikanische und vor allen Dingen die englische Gesellschaft begeistert eugenische Programme entwickelt hat. Also sie haben sie nicht realisiert oder so gut wie nicht realisiert, aber sie haben sie begeistert diskutiert. Die großen Intellektuellen, vor allen Dingen Englands und auch Amerikas, waren Eugeniker. Das heißt, sie sahen als das größte Problem der modernen Gesellschaft den Verfall der, wenn Sie so wollen, der Qualität des Menschen.
Und der Gene.
Der Gene. Und deshalb sollte dem durch Züchtungsprogramme Einhalt geboten werden. Wohlgemerkt lange vor den Nazis. Und es war dann so, das ist eigentlich ein tolles Parallele übrigens zu dem Begriff Propaganda. Es war dann so, dass die Nazis das dankend akzeptiert und übernommen haben und dann in die Wirklichkeit umgesetzt haben. Und das hat nun wiederum die angelsächsische Welt so erschreckt, dass sie nichts mehr hören wollten von diesen eugenischen Programmen. Ähnlich übrigens wie Propaganda, auch ein Begriff, der sehr stark und deutlich in Amerika entwickelt wurde von Edward Bernays.
Und zwar positiv.
Positiv entwickelt wurde. Es war übrigens ein Neffe von Sigmund Freud, der Edward Bernays, der das positiv entwickelt hat für seinen Präsidenten, das als Programmatik entwickelt hat. Und das hat dann sein begeisterter Lehrer Goebbels, sein Leser Goebbels in Deutschland übernommen und daraus eine ganze Institution gemacht. Also ganz ähnlich wie bei der Eugenik, kommt gar nicht von den Nazis. Aber eben Nietzsche war einer derer, die diesen Gedanken sehr weit entwickelt haben. Der Begriff der Züchtung spielt bei Nietzsche auch eine große Rolle. Ich denke, nach der Erfahrung, die wir, die ganze Welt, die Schreckenserfahrung, die wir mit den Nazis machen mussten, kann es dazu keinen Weg mehr zurückgeben. Also zu irgendwelchen eugenischen Gedanken, obwohl es die mittlerweile wieder gibt, unter anderen Vorzeichen, und anderen Begriffen. Nicht bei uns, sondern gerade auch in anderen nordeuropäischen, auch wieder amerikanischen Ecken und in anderen Ländern sowieso, in anderen Kulturen. Aber für uns ist das ein logischerweise undenkbarer Weg, also Züchtungsfantasien wieder zu entwickeln. Wir müssen da ganz anders an dieses Thema herangehen. Und ich denke, im Grunde bleibt uns nichts anderes, als den Weg zu gehen der Entübelung der Sexualität, der Aggressivität und letztlich auch der Religiosität. Also für meine Begriffe sind das die drei anthropologischen Konstanten, die es gibt beim Menschen. Also alle Menschen sind aggressiv, alle Menschen haben eine stark ausgeprägte Sexualität und alle Menschen haben ein religiöses Bedürfnis. Das können mich Ihre Hörer und ruhig prügeln, aber davon bin ich überzeugt. Das ist eine anthropologische Grundkonstellation. Und wir haben zu allen drei anthropologischen Konstanten ein vollkommen verqueres Verhältnis entwickelt. Also wie gesagt, bei der Sexualität sind wir praktisch in Richtung Schamlosigkeit unterwegs. Das war auch bei Freud nicht gemeint, bei seiner Aufklärungsarbeit. Aggressivität wird nach wie vor skandalisiert. Und die Religiosität haben wir zu einem Nullproblem gemacht durch eine falsch verstandene Aufklärung als Religionskritik. Ja. Also an diesen drei Fronten, wie soll man sagen, sagen wir einfach mal, uns lockerer zu machen. Also und in ein Gespräch zu treten mit der religiösen Überlieferung, in ein angstloses Verhältnis zu menschlicher Aggressivität und Sexualität zu kommen, das wäre, glaube ich, ein heilsamer Weg. Das führt nicht ins Heil, das können wir sowieso nicht erreichen, aber es würde unsere Gesellschaft entkrampfen und sie weniger geneigt zum Fanatismus machen.
Ja. Ja, vielleicht um das mal, das muss man natürlich einmal abräumen, was ist natürlich diese unwahrscheinliche Verknüpfung in Deutschland, Nietzsche und Hitler. Aber das muss man sagen, das kommt ja, glaube ich, durch seine verrückte Schwester eigentlich, die das da irgendwie verbreitet hat. Soweit man weiß, glaube ich, hat aber Hitler nie Nietzsche gelesen, da gibt es keine Anhaltspunkte für. Sie haben sich eigentlich nur die Begriffe genommen, also diesen Übermensch- und Untermensch-Begriff, die aber, das wäre meine Frage, die aber ganz anders gemeint war. Also es ging ja nicht um die Einteilung der Menschen in Über- und Untermenschen, sondern es ging ja eigentlich eher um einen Auftrag an den Menschen, ein Übermensch zu werden.
Man darf es auch nicht zu klein machen, da steckt ein echtes Problem drin, in diesem Konzept des Übermenschen, auch wenn er mit dem Nazi nichts zu tun hat. Der Gedanke bei Nietzsche war eher der, dass sich der Übermensch zu dem Rest, zu den anderen Menschen, den letzten Menschen, wie Nietzsche die auch genannt hat, sehr despektierlich, damit meinte er Leute wie uns, hier in Deutschland beispielsweise, die letzten Menschen, dass das Verhältnis bei Nietzsche so gedacht war, dass sich der Übermensch zu diesen anderen Menschen verhält, wie die epikureischen Götter zu den Menschen, nämlich sie leben in einer Parallele, also sie kümmern sich gar nicht um sie. Warum? Wie ist das gedacht? Das ist so gedacht, und das ist, glaube ich, das Problem, das eigentliche Nietzsche-Problem, dass er die Vorstellung hatte, es gäbe nichts Wichtigeres als eine große Kultur. Und ich glaube, da haben wir den neuralgischen Punkt. Der Übermensch sollte praktisch der Garant sein für die Wiederentdeckung der großen Kultur. Was ist damit gemeint? Also Nietzsche ist davon ausgegangen, dass es eine große Kultur gab, nämlich in der griechischen Antike, selbstverständlich. Und dass diese große Kultur aber durch das Christentum und durch judenchristliche Kultur geschleift worden ist. Also sie wurde zu einer Kultur des Durchschnittsmenschen. Das kann man schlecht bezweifeln. Das ist mit Sicherheit auch so geworden. Was Nietzsche nun wollte, ist eine Rückkehr zur großen Kultur. Das hatte er eine Zeit lang gesehen in Wagner. Gesamtkunstwerk Bayreuth und so weiter. Warum auch immer. Für ihn war diese große Kultur aber im Grunde am Ende mit Goethe, könnte man sagen. Ja, so 1832 Goethe gestorben. Da vielleicht, so in der Zeit. Danach ging es nur noch bergab für Nietzsche. Und sein Projekt war die Wiedergewinnung einer großen Kultur. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir uns endgültig von Nietzsche trennen und wo es auch, wie soll man sagen, keine Versöhnung gibt. Dass er nämlich meinte, für diese Wiedergewinnung der großen Kultur brauchen wir auch neue Sklaven. Wir haben zwar diese neuen Sklaven, leider Gottes heute, aber nicht in diesem nietzschischen Sinne, nämlich als Garanten, als Ermöglicher einer großen Kultur. Der Gedanke von Nietzsche war ja ganz einfach, hat gesagt, guckt euch die Antike an, die griechische Antike. Wieso gab es diese fantastische griechische Kultur der Antike? Weil es Sklaven gab. Weil die Griechen einen negativen Begriff von Arbeit hatten.
Und die griechische Sklaverei war ja nun auch nochmal besonders brutal auch. Ja, von absolut. Einer besonders abschätzig quasi.
Absolut. Unsere ist ja sanft, ja, so dass die Sklaven fröhliche Roboter sind. Mhm. Ja, das ist unsere Form von Sklaverei. Die griechische war eine harte Form von Versklavung. Und Nietzsches Vorstellung war, wenn wir so wie die Griechen wieder eine große Kultur brauchen, brauchen wir Menschen, die nicht arbeiten müssen, sondern die wieder Muse haben, in diesem antiken Sinne Muse haben. Und das ist natürlich nur möglich, wenn die Arbeit von anderen gemacht wird, also von den neuen Sklaven. Das war im Grunde Nietzsches Zukunftsprojekt. Und da sieht man, dass das natürlich unvereinbar ist mit all dem, was wir an demokratischer Selbstverständlichkeit entwickelt haben. Denn eins ist klar, Nietzsche war natürlich ein radikaler Antidemokrat. Nicht? Und viele seiner Begriffe sind im Grunde orientiert an der Vorstellung einer Hierarchie der Gesellschaft, einer Rangordnung innerhalb der Gesellschaft. Und das ist natürlich etwas, wo es kein Zurück geben kann und darf.
Gut, er war natürlich im Wesentlichen auch einfach ein Verrückter in viel Dick. Ja, also ich meine, man muss das natürlich trennen, würde ich jetzt mal denken. Also ich meine auch, wenn man dieses Buch liest, sind natürlich unglaublich viele Formulierungen drin. Ja. Wir haben es vorhin schon gesagt, wenn du zum Weibe gehst, dann vergiss die Peitsche nicht, habe ich da gelesen und solche Dinge. Und also er hat sich auch sehr gegen Antisemitismus gewandt, aber es gibt natürlich auch Dinge, die wir aus heutiger Sicht in diesen Büchern als antisemitisch werten würden, wenn er quasi die jüdische Moral als Sklavenmoral im Gegenzug zu den Römern und so, wie er darüber schreibt. Aber das also sicherlich muss man das trennen und kann nur nicht Nietzsche zur neuen Religion erheben, klar.
Also ich würde sagen, wir könnten da sogar von den Pariser neuen Linken der 80er Jahre lernen, die alles ignoriert haben an Nietzsche, was irgendwie in Richtung Nazi geht, sagen wir mal so. Denn das gibt es. Und die einfach das herausgegriffen haben, was als Werkzeug zur Analyse unserer eigenen Zeit außerordentlich brauchbar war. Und der größte Teil unserer heutigen Diskussion war ja orientiert an solchen Begriffen, an solchen Werkzeugen der Analyse, die Nietzsche da bereitsteht. Und man muss einfach auch mal sehen, dass sich weder die Psychologie, die Soziologie von Nietzsche tatsächlich hat ablösen können, denn bis zum heutigen Tag läuft sie eigentlich in dieser Spur weiter, noch das, wie soll man sagen, dieses nietzschische Pathos der Gesellschaftskritik heute noch bisher überboten worden wäre. Ja, also die schärfste Kritik an der Gegenwart ist nach wie vor die, die in diesen Nietzsche-Spuren sich formuliert. Denken Sie auch an Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes und ähnliches mehr. Das sind alles Reprisen von Nietzsche und oft sogar sehr viel schlechter und dümmer als Nietzsche selbst. Dass Nietzsche wahnsinnig wurde, passt ja eigentlich gut auch in unsere Nietzsche Interpretation von vorhin, nämlich diese Ambivalenz, ja, dass man, wie Adorno mal gesagt hat, der untadelige Adorno, ja, dass Erkenntnis die Rückseite der Paranoia ist oder Paranoia die Rückseite der Erkenntnis, also das Wahnhafte und das Erkennende, das ist nicht, sind nicht vollkommen getrennte Welten und man braucht oft ein bisschen bisschen Wahnsinn, um genial zu sein. Und das Geniale schlägt oft auch in Wahnsinn um. Und dafür ist Nietzsche sicher das beste Beispiel.
Ja. Ja, aber dann vielleicht ein Schlusswort von Ihnen. Also wenn ich es sozusagen mitnehme aus unserem Gespräch, würde ich ja sagen, trotzdem diese Analyse von ihm, die ist ja unglaublich zeitgemäß, die das Problem eigentlich ja in diesem dieser Konstellation aus asketischem Ideal sozusagen Schuld und Mitleidsmoral ausmacht und dass man viele ideologische Probleme, die wir haben, eigentlich auf diese Phänomene zurückführen kann.
Das sehe ich eben ganz genauso. Gerade die gegenwärtige Zeit mit der Wokeness, mit der politischen Korrektheit, mit ihrer, wenn Sie so wollen, Neurotisierung des Alltags, gerade diese Zeit braucht dringend eigentlich einen Analytiker mit der Schärfe von Nietzsche. Und im Grunde kann er sich schon in diesem Werkzeugkasten der nietzschischen Schriften hervorragend bedienen. Man muss gar kein neues Genie sein, sondern man muss im Grunde nur lesen können und dann den Mut haben, Nietzsche auch zu benutzen bei der Analyse. Denn man darf ja nie vergessen, wenn Sie solche Autoren wie Nietzsche anfassen oder lesen, müssen sie immer damit rechnen, dass man ihnen zuruft, das ist doch ein Nazi oder ja, da bewegst du dich in Richtung Nazi. Das ist bei vielen anderen großen Autoren ja auch so. Also wir müssen uns befreien bei der Auseinandersetzung mit Theoretikern, mit Denkern von der Trennung von Gut und Böse oder von Links und Rechts. Ja, man muss und kann sehr viel lernen von Rechten Denkern. Und Nietzsche war ein rechter Denker, das ist unzweifelhaft so, aber man kastriert sich geistig selbst, wenn man sich sagt, also ja, diese Leute, die kommen in den Giftschrank, davon will ich nichts hören. Hm.
Das war's dann erstmal mit Nietzsche. Also ich hoffe, Ihnen hat das gefallen, liebe Zuschauer. Sie können uns auch gerne mal schreiben, ob wir sowas öfter machen sollen, solche Themen. Das sind ja wirklich Fragen, die ich mir jetzt stelle, die ich heute gestellt habe. Insofern ist das für mich besonders spannend, aber es soll ja nicht mein Privathobby sein. Also ich hoffe, es ist auch für Sie irgendwie interessant, wenn wir sowas machen. Vielleicht machen wir sowas öfter. Das kommt ein bisschen drauf an, ob Sie es mögen oder nicht. Ansonsten vielen Dank. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus, auch Formate wie diese, die leben davon, dass Sie unterstützen, dass wir uns auch mit solchen etwas ja abseits der Aktualität befindlichen Themen beschäftigen. Also auch wenn Ihnen das gefällt, zeigen Sie doch Ihre Wertschätzung durch vielleicht eine kleine Unterstützung, damit wir weitermachen können. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächsten Freitag, denn Bolt und Mannert gibt es jeden Freitagnachmittag. Jetzt übrigens auch bei Spotify und Apple Podcasts, überall, wo man das gerne hat. Bis zum nächsten Mal.